watching.
Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it.
I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge 110. Und wir sprechen heute natürlich mit Matze, der auch dabei ist.
Ja, hallo, bin auch da.
Über einen Film aus dem letzten Jahr noch, auch wenn wir ihn dieses Jahr gesehen haben, über Sentimental Value, der neue Film von Joachim Trier, der letztes Jahr auch auf Cannes lief und dort ausgezeichnet wurde.
Was hat er gewonnen?
Der letzte Film,
ich weiß es gar nicht.
Der hat den großen Preis der Jury gewonnen. Nee. Er war auch für bester Film oder beste Regie, glaube ich, nominiert, aber er hat den Jurypreis gewonnen. Mhm. Er hat auch, wo wir gerade bei den Preisen sind und ich mir die rausgesucht hat, er hat tatsächlich auch den Publikumspreis beim Münchner Filmfest letztes Jahr gewonnen. Und ist auch an sich sonst recht viel nominiert und ausgezeichnet worden und Norwegens Einreichung für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars dieses Jahr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es, glaube ich, noch keine Shortlists. Von daher werden wir sehen, ob er dort vertreten ist. Der letzte Film, den wir vorhin Joachim Trier besprochen haben, war The Worst Person in the World, der bei uns beiden, soweit ich mich erinnere, sehr guten Anklang gefunden hat.
Ja, naja, den fanden wir beide, glaube ich, gut.
Ja, der hat Eindruck hinterlassen und ich erinnere mich auch daran, dass ich definitiv mir zwei andere Filme von ihm noch anschauen wollte, die aber weiterhin auf meiner Watchlist sind. Hast du was in der Zwischenzeit von Joachim Trier gesehen?
Nee, same. Ich glaube, wir haben sogar am Ende der Folge gesagt, ah, jetzt kann man noch seine zwei, ich glaube, er hatte so eine Oslo-Trilogie gemacht, ne? Also die so
genau,
und nicht miteinander
Oslo, 31. August und ja. Thelma, glaube ich, heißen die, da heißt der andere noch.
Ja, genau. Ich glaube, wir hatten sogar darüber gesprochen in der Folge, dass wir die jetzt auf die Watchlist setzen, aber natürlich.
Ja, auf dieser Watchlist sind die Filme immer noch, aber vielleicht schafft er es ja mit Sentimental Value ein weiteres Argument zu liefern, sich diesen Filmen endlich mal anzugehen. Und wer die Folge letzte Woche gehört hat, der weiß, dass es auch diesmal wieder um Familie geht, aber diesmal um
Vin Diesel freut sich.
eine ganz, ganz andere Herangehensweise und eigentlich eine sehr tiefgehende Reise und Erkundung, was das Thema Familie, Erinnerung, aber auch die Kraft der Kunst angeht, die sie hat, Menschen wieder zusammenzubringen. Wie viele seiner Filme spielt auch der in Oslo und der handelt von zwei Schwestern, die nach dem Tod ihrer Mutter damit konfrontiert sind, dass ihr Vater, der ein namhafter Regisseur ist, wieder in ihr Leben zurücktreten möchte. Und die haben sich seit Jahren nicht gesehen, nachdem der Vater die Familie schon verlassen hat, als die Töchter noch klein waren. Jetzt sind sie beide erwachsen. Eine der beiden, die Nora, die von Renate Reinswe gespielt wird, ist Theaterschauspielerin. Wir kennen sie schon. Sie spielt die Hauptrolle in The Worst Person in the World. Der Vater möchte ihr die Hauptrolle in seinem neuen Film beziehungsweise in seinem Regie-Comeback anbieten. Sie lehnt diese Rolle jedoch ab, woraufhin der Vater Gustav sie an eine andere bekannte Schauspielerin aus Norwegen vergibt, die Rolle. Und in dem Film geht es gar nicht so sehr um das Machen des Films selbst, sondern eher eigentlich darum, wie Personen in ein, in Anführungszeichen, früheres Leben zurückkehren oder möchten. Denn der Regisseur Gustav und Vater, der möchte nicht nur mit seiner Tochter drehen, sondern auch in dem Haus, in dem sowohl er als auch seine Kinder aufgewachsen sind. Und so schreitet der Film mit vielen sehr intimen und persönlichen Konfrontationen aus unterschiedlichen Perspektiven, Traumata und ja, Personen voran und nimmt uns da auf ja, eine Reise durch Erinnerungen mit, kann man eigentlich sagen. Was ist dir vom Film in Erinnerung geblieben und wie fandest du das Kinoerlebnis?
Bis auf die Tatsache, dass ich irgendwann nach einer halben Stunde, ich hatte so 10 sehr müde Minuten, wo ich kurz kämpfen musste. Ich fand das alles wahnsinnig gut, was Sentimental Value da gemacht hat. Bis hin zum allerletzten Schlussshot, der für mich einer der besten Endings war, die ich seit langem gesehen habe. Und das mir noch ewig in Erinnerung bleiben wird. Ein Skript, das so clever geschrieben ist, gleichzeitig aber auch gefühlvoll. Also es sind sehr charakterstudienlastig, sage ich mal. Dieses Familientrauma, das über allem schwebt, zu verarbeiten. Gleichzeitig hat der Film aber so mehrere Ebenen, dadurch, dass ein Film im Film gedreht wird. Diese Fäden dann aber alle so zusammenzuführen. Also ich war zwischendurch, ich fand das wirklich alles sehr, sehr gut. Und eine emotionale Aufwühlung, einfach, weil es halt, ist eine ganz große Geschichte über Versöhnung, weil sich eine Familie entzweit und voneinander entfernt hat und eine Aufarbeitung halt von Vergangenheit, dadurch, dass Gustavs Mutter Selbstmord begangen hat und sich das als generationenübergreifendes Trauma halt weiterzieht. Und durch die Kunst, also durch seinen Film, versucht er, das zu kommunizieren, was er nie machen konnte und geht selbst so eine Wandlung durch. Und gleichzeitig, also ich glaube, man kann ein bisschen versuchen geraten zu sagen, das Hauptthema des Films ist irgendwie, was Kunst schaffen kann. Aber ich finde, dass dieser Prozess des Filmemachens in dem Film ist eigentlich total nebensächlich. Es geht wirklich um diese Figuren, die ihre Dinge aufarbeiten müssen. Und natürlich ein großes Thema ist auch noch die Erinnerung verknüpft an Orte. Dieses Haus, das da über 100 Jahre steht, alle Figuren darin verknüpfen etwas damit. Und es ist ein ganz großes Thema. Dieses Intro ist auch wunderschön, wenn Nora ihren Aufsatz aus der Grundschule oder irgendwie wiederfindet und wie sie darüber schreibt, welche Geräusche sie in dem Haus so berührend, hört. Und dass das Haus hat einen Magen. Und wenn alle Leute drin sind, dann ist der Magen voll und so. Aus dieser Kinderperspektive das Haus zu erleben. Und dann hast du Gustav, der alte Mann, der mit dem Älterwerden kämpft, aber halt vor allem damit kämpft, dass in dem Haus seine Mutter sich umgebracht hat und dass er jetzt in diesem Haus diesen Film wieder drehen will. Ich fand das alles wahnsinnig berührend und schlüssig und ich könnte mir den Film direkt eigentlich wieder angucken. Und so ins Filmjahr zu starten, 2025, also ins Kinojahr, 26 sind wir. 2026, auch wenn es ein Film vom letzten Jahr ist.
Ja, 2026 haben wir.
War richtig gut. Wie ging's dir?
Ja, sehr ähnlich. Also ich habe ja sowieso ein Fable für Filme, die übers Filmemachen gehen. Irgendwie machen solche Filme allein aufgrund dieser einen Metaebene vieles für mich irgendwie interessanter, glaube aber auch, weil ich mich mit dem Thema Film einfach auch viel auseinandersetze und es dann trotzdem irgendwie nochmal so ein zusätzlicher Blick hinter die Kulissen ist, auch wenn die natürlich nur fiktiv sind und trotzdem, das hast du schon gesagt, macht der Film was anders, weil das Filmemachen an sich gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, sondern nur der Leitfaden eigentlich dessen ist, an dem wir uns entlang hangeln und wirklich so viele schöne Momente und, oder nicht nur schöne, auch traurige Momente erleben. Und es ist eine komplette Achterbahn der Gefühle. Es ist eigentlich alles dabei, was du mitbekommst. Und es fühlt sich alles so wahnsinnig echt und natürlich an. Und das ist was ich, glaube ich, bei seinen Filmen bislang immer am stärksten finde, dass es eine Nahbarkeit hat, die man so selten spürt. Du, auch wenn du definitiv nicht alles erlebt hast, du kaufst diesen Figuren so viel ab, die sind so nah an einem dran und das mit einem so großen, ja, mit so einer großen Liebe zum Detail in der Bildsprache auch. Das ist einfach, du hast gerade schon den Anfang, wo Nora ihren Aufsatz nochmal vorliest, genannt, so clever über dieses Haus als zentrale Element zu etablieren, aber auch der Ofen, der mit Erinnerungen verbunden ist und wodurch du gleich irgendwie eine Connection schaffst,
das ist,
von
das ist so witzig,
wie, der Ofen. Wie schön das ist, dieses, ja.
Wir hatten auch so einen Kachelofen zu Hause in dem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Und da konnte man auch bei meinem Bruder im Zimmer durch den Ofen runter ins Wohnzimmer hören. Das ist so witzig. Also ich konnte wirklich was damit anfangen, mit ihrer Erinnerung. Ja, sorry.
Ja, und das ja auch so zu verknüpfen, dann aus die Erinnerung der Vergangenheit mit dann dieser Blick zurück, ja, und genau so dann den Vater zu etablieren, wie er zurückkommt und sie erkennt ihn an seiner Stimme nach all den Jahren wieder, wie er da unten im Zimmer ist, wie sie ihn auch früher belauscht hat. Und es ist einfach so wahnsinnig clever geschrieben. Also dahingehend, es gibt so viele Details, die mir auch währenddessen aufgefallen, wo ich mir einfach gedacht habe, da wurde sie einfach nur so viel Mühe gemacht, bis ins kleinste Detail irgendwie diese Figuren und die Story auszuarbeiten, dass alles Sinn macht.
Ja, und auch, also Joachim Trier hat in einem Interview gesagt, dass er, was für ihn Kino ist oder was nur Filme schaffen, ist, wenn du kannst andere Leute, gerade wenn es einfach lange Close-Ups sind, einfach nur auf Gesichter, du kannst andere Leute dabei beobachten, wie sie Emotionen haben. Das, was du im echten Leben eher nicht machst, weil es ein bisschen awkward ist, jemanden so anzustarren, ja, dafür. Und dass das für ihn so ein bisschen die Philosophie ist, beim Kino machen, auch bei diesem Film. Und gerade wenn du Schauspieler hast, die das performen können, wie das in diesem Film passiert. Und du kannst denen einfach eine Szene geben und es braucht keinen Dialog und nichts. Und du spürst jede Nuance darin und kannst selbst was reinlesen. Es muss gar nicht mal richtig oder falsch sein. Das kann ich total nachvollziehen. Also seine Sichtweise darauf und die Performances in diesem Film. Also alleine schon diese im Film Regisseur und Schauspielerinnen zu spielen. Weißt du, ich finde diese zweite Ebene total krass, wie Elle Fanning, wie heißt ihre Figur?
Rachel Camp.
Genau, sie ist ja der Superstar, der, ne, in diese Netflix-Produktion reingeholt wird. Wie die ja eine Schauspielerin beim Rehearsal spielen muss. Das muss total weird sein. Also das ist ja
ja.
Und wie sie da Nuancen auch reinbringen. Also ich finde auch ihre Performance wirklich gut. So dieses bisschen naive Superstar-Mädel, das am Ende aber auf total tiefsinnige Art und Weise versteht, was Gustav eigentlich mit diesem Film machen will und erkennt, dass sie die falsche Schauspielerin ist für ihn eigentlich. Und auch Szenen, eigentlich total absurd am Ende, wenn sie das Skript durchlesen, die beiden Schwestern. Ne? Sie sagt, ja, das musst du durchlesen, dann verstehst du, was Papa damit machen will. Und das ist einfach eine Szene von 3-4 Minuten, wo nur gelesen wird. Und nicht mal, also eine Szene wird laut vorgelesen, glaube ich, aber sonst sitzt sie ja nur da und liest und du kannst in ihrem Gesicht lesen, was sie dabei spürt. Und diesen Mut musst du erstmal haben, als Regisseur zu sagen, ey, wir machen jetzt eine Szene, wo einfach nur gelesen wird.
Aber weil er es schafft, sie spannend zu erzählen und zu inszenieren irgendwie, weil es passiert ja doch was irgendwo im Bild. Also so wie ich die Szene in Erinnerung habe, und es war wirklich auch eine starke Szene, dass ihre Schwester, wie heißt sie, Agnes, dann anfängt, die Wohnung aufzuräumen und so weiter und sich das macht. Und dann siehst du sie eigentlich nur noch lesen, beziehungsweise, oder sprichst du davon, wie Agnes liest? Mhm. Okay, weil ich das, wenn Nora es liest, finde ich tatsächlich
beide lesen. Ja, genau.
Ja. Ich meine, das ist ein super einfaches Stilmittel, aber in den Szenen wird so viel über Spiegelungen gearbeitet, was natürlich irgendwo auch Sinn macht, weil das ganze Drehbuch eine Reflexion des Lebens ist und auch Nora es schafft, durch dieses Drehbuch Dinge aus einem anderen Blickwinkel und reflektiert zu sehen. Aber es ist visuell so spannend und ansprechend gestaltet, dass es nicht zäh wird, so lange nichts zu hören und einfach nur jemanden lesen zu sehen. Mhm. Und das ist das, was er, ich finde, dass er auch wie er mit der Kamera arbeitet, einfach wahnsinnig gut beobachtet. Wir sind zwar oft wahnsinnig nah dran, aber es gibt auch echt Szenen, wo wir sehr weit weg sind und sehr telig sind, aber wir wissen genau, wo er gerade hinguckt. Und da gibt es eine Szene bei der Trauerfeier von der Mutter, wo der Vater in den Raum tritt und du eigentlich genau weißt, wie sie sich gerade gegenüberstehen, aber sie sehen sich nicht. Und dann gibt es nochmal eine Szene nach der Premiere von ihrem Theaterstück, von dem Neuen, ein bisschen später im Film, wo auch sie wahnsinnig verloren eigentlich fast schon im Raum steht und wir aber von wahnsinnig weit weg beobachten und wir darauf hoffen, dass der Vater doch noch gekommen ist und sie ihn gleich sehen wird und wir ihre Reaktion sehen, aber sie kommt nicht. Und es ist so ein cleveres Spiel mit auch ähnlichen Einstellungsgrößen, das er über den Film immer wieder macht, das auf eine Art und Weise Hoffnung aufbaut, die aber gar nicht, also oder beziehungsweise Erwartungen aufbaut, um dann nochmal eine andere Fallhöhe zu erzeugen, zumindest war das bei mir so, diese Enttäuschung, dass der Vater dann doch nicht gekommen ist. Und Nora doch wieder enttäuscht ist und alleine dasteht. Und das ist wahnsinnig beeindruckend.
Also, ja. Was ich auch richtig clever fand, war die Verwebung von Realität und Schauspiel im Film. Also zwei Szenen sind mir ganz krass hängen geblieben. Eine davon betrifft das Ende, deswegen ab jetzt, wer den Film nicht gesehen hat, bitte angucken, ganz dringend. In der Mitte des Films gibt es eine Szene, in der Nora, American, weiß gar nicht, streitet sich mit ihrem Vater, ich glaube, und geht dann, geht sie nachts nach Hause, irgendwas. Sie läuft und dann macht sie eine Tür auf und bricht am Bett zusammen. Und die Szene wird dann so aufgelöst, dass wir sehen, dass sie in einem Schauspiel ist, auf einer Bühne ist und vor Publikum oder es ist eine Probe, glaube ich, und so völlig emotional zusammenbricht. Also wahrscheinlich sogar über dem, was sie eigentlich machen wollte oder machen soll in diesem Theaterstück. Und ganz am Ende natürlich, wenn sie Agnes Sohn die Schulbox irgendwie, also die Schulsachen packt und ihn in die Schule schickt und sich dann das Seil nimmt. Also mir ging es wirklich so, dass ich habe total vergessen, dass, also der Sohn sollte ja auch gecastet werden als Sohn und für einen Moment ist mir auch kurz das Herz stehen geblieben, oh nee, also sie wird das Familientrauma halt wiederholen und sich jetzt auch erhängen und dann wird es halt, und dann siehst du, ich glaube, irgendwann siehst du den Bluescreen draußen am Fenster und das ist auch so so richtig gut gelöst, also du hast zuerst ein ganz kleines Indiz. Und dann schwenkt die Kamera noch mal raus in den Garten und hast überall Bluescreen. Und
ich war so kurz davor, mich zu dir rüberzulehnen im Kino und zu sagen,
die haben vergessen,
haben die vergessen, hinten den Bluescreen rauszunehmen. Ja. Ich war so kurz davor und dann hat es bei mir Klick gemacht. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, also man vergisst es trotzdem irgendwie kurz, auch wenn er das Stilmittel vorher schon mal angewandt hat.
Diese Übergänge, die sind nicht nur sehr clever inszeniert und überraschend, sondern sie sagen ja auch eine der Kernthematiken aus, wie die Figuren funktionieren. Nämlich, das sind alles Figuren, die ihre Emotionen nicht ausdrücken können, kommunizieren können, sondern unterdrücken. Und deswegen bricht das halt in ihrer Kunst heraus. Also sie beim Schauspiel lässt alles raus. Er in seinem Film, also sein Drehbuch ist ja nichts anderes als ein Angebot der Versöhnung an Nora, weil er Er ist ja auch ein sehr einsamer Mann eigentlich, der mit viel Macho-Gehabe versucht, das auszugleichen. Und er versteht auf eine seltsame Art und Weise, obwohl er lange keinen Kontakt hatte zu seiner Tochter, dass sie genauso unterdrückte Gefühle hat. Und die beiden werden eigentlich dann nur über diesen Film miteinander kommunizieren. Ob sie sich am Ende wirklich versöhnen, das Ende ist ja total offen und super schön gelöst. Aber wie dieser Film anhand des Films, der gedreht wird, zeigt, wie die Figuren mit Emotionen umgehen, ist so clever, ohne dass ich es aussprechen muss, sondern ich sehe es einfach nur.
Ja, und das aber auch auf eine unterschiedliche Art und Weise, was irgendwie auch, weil es geht ja viel um Vergangenheit, aber auch die Art und Weise des Ausdrucks. Es geht ja so ein bisschen natürlich Vater gegen Tochter, aber auch Kino gegen Theater. So ein bisschen dieses, das, also der Vater sagt ja auch die ganze Zeit zu Nora, dass sie könnte ja richtig erfolgreich werden, wenn sie sozusagen richtig auf der Leinwand schauspielen würde und nicht immer nur auf einer Theaterbühne stehen würde. Aber es passt halt auch so gut zu den Charakteren und ihrer Art und Weise, mit Emotionen umzugehen, weil dieser Kontrast von der Szene mit Nora, wo sie auf dem Boden zusammenbricht, sie macht es ja später dann in echt wirklich. Wir sehen sie ja kurz wirklich in echt auf dem Boden liegen, komplett am Boden zerstört, überwältigt von ihren Emotionen. Und wie sie sozusagen von ihren Emotionen eingenommen wird und es mehr oder weniger so ein Foreshadowing ist. Und andersrum hast du dann bei Gustav, dem Vater, das so, dass dir diese Schlussszene in seiner Kunstform ja einmal komplett vorher erklärt wird. Wir gehen ja mit ihm diese Szene einmal genau in kleinsten Detail durch, wie das ablaufen wird. Und es ist ja exakt so, wie er es erklärt mit der Kamerafahrt, dass ein One-Shot ist, dass der Sohn noch mal reinkommt, dass sie sich einen Zeithocker nimmt, der Ikea-Hocker, der ausgetauscht wurde dann noch mal. Wir sehen ja genau das. Das heißt, er hatte natürlich, er hat einen anderen Blickwinkel darauf, aber das heißt, er weiß genau, was er damit eigentlich machen möchte, und wir sehen es erst später irgendwie. Und das ist so ein, weiß ich nicht, so zwei Seiten der Medaille irgendwie, die da so ein bisschen zusammenkommen. Und das ist einfach, das spiegelt sich in den Charakteren und in ihren Erlebnissen so wieder, was das wahnsinnig spannend macht. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich das sag. Aber ich bin sehr angetan von diesem Film.
Ja, auch das merkt man auch vielleicht. Ein Aspekt, der mir jetzt erst also in der kurzen Nachbereitung aufgefallen ist, man sieht ja am Anfang, oder nicht nur am Anfang, durch den ganzen Film durch Flashbacks zur Zeit von Gustavs Mutter. Ich weiß nicht, ob du die nur als Flashbacks gelesen hast, weil ich habe jetzt gelesen, dass viele die auch als, es könnte möglicherweise der Film sein, der den Gustav inszeniert, halt als, ne, also
Ich glaube, es lässt sich als beides interpretieren. Ich hatte schon eher das Gefühl, dass es Flashbacks waren, beziehungsweise was mich daran zweifeln lässt, ist, dass wir einmal, wobei wir da ja eigentlich faktisch den alten Film sehen, wo seine Tochter Agnes die Hauptrolle spielt und wir dann einen Übergang in die echte Welt irgendwie haben. Aber es funktioniert beides. Ich wüsste gar nicht. Hat das für dich irgendwie einen anderen Mehrwert nochmal, wenn es so oder so ist?
Nee, also ich habe es als Flashbacks empfunden, und Joachim Trier sagt auch, achso, das haben sie gar nicht. Die sind als Flashbacks geplant gewesen oder inszeniert. Aber ich finde es eigentlich nochmal eine zusätzliche Metaebene, dass, obwohl es nicht geplant ist, könnte es so funktionieren. Wenn du den Film jetzt nochmal anguckst, dann könnte das der Film von Gustav sein. Und so funktionieren gute Filme. Also du machst da was rein und die Sachen funktionieren dann auf verschiedene Art und Weisen, je nachdem, was du selbst reininterpretierst.
Ja, und dieses, also was ja auch so ein ganz großes Thema ist mit den Flashbacks, ist ja auch dieses, da gibt es eine wahnsinnige schöne Konversation von Gustav, dem Regisseur, mit seinem Producer, glaube ich, am Tisch, wo es darum geht, warum machen sie das eigentlich? Mhm. Sind sie nicht eigentlich zu alt dafür? Dass sich auch, also abgesehen davon, dass wahnsinnig gut geschrieben und geschauspielert war das so eine echte Konversation, an so einem Punkt irgendwann zu kommen, zu sagen, warum, also sind wir, wo ist die Zeit hin, und sind wir eigentlich auch noch in einem Alter, um das Ganze irgendwie zu machen? Denn irgendwo weiß ja auch Gustav irgendwo, dass die Zeit vorangeschritten ist. Und er kriegt da ja auch öfter den Spiegel vorgehalten. Einmal möchte er mit seinem alten Kameramann zusammenarbeiten, den er viel zu lange nicht gesehen hat und der auf einmal nur noch mit Gehstock gehen kann und dann lustigerweise vorschlägt, dass er den Film sehr statisch sieht und keine Bewegung, genau, keine Steadicam mehr. Ja. Ich dachte mir so, okay, das ist ein guter Joke. Dann aber auch, dass der Film irgendwie bei Netflix laufen soll oder in Verhandlungen ist und man irgendwie diesen, es geht voran, gleichzeitig merkst du aber, dass der Gustav schon noch irgendwo in der Vergangenheit auch hängt, als er seinem Enkel dann DVDs zum Geburtstag schenkt.
Oh, auch ein gutes Ding.
Dann, also richtig, richtig gute, schöne Szene, auf die dann Agnes auch, sie weiß gar nicht, ob sie einen DVD-Player haben, aber sie finden schon eine Lösung, das zu schauen. Das sind so wahnsinnig liebevolle Beobachtungen, die den Film halt so menschlich und natürlich wirken lassen, in meinen Augen.
Hast du die Filme noch in Erinnerung, das war ja der eigentliche Witz, weil da Irreversible drin ist und The Piano Teacher von Haneke, was beide so super verstörende Filme sind, vor allen Dingen für Kinder. Das, er sagt ja, Monica, der Film mit Monica Bellucci mit, mit dieser sehr damals skandalösen Vergewaltigungsszene. Und,
kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern.
Deswegen,
ich
glaub, also war Agnes,
es funktioniert auch da wieder auf mehreren Ebenen.
Ja, Nora fängt ja nur noch an zu lachen, weil der das war auch so.
Ja, aber du, was schenkst du einem Enkel, den du nie wirklich gesehen hast anscheinend? Dann ist ja wirklich ein sehr zentrales Element, beziehungsweise ich würde es fast schon als Protagonist bezeichnen, ist das Haus. Irgendwie. Mhm. Es nimmt so eine präsente Rolle ein. Es wird auch sehr schön inszeniert, wie das in den verschiedensten Generationen genutzt wurde, wie sich die Räume verändert haben. Und dann haben wir ja am Anfang auch noch gelernt, dass ein wahnsinnig großer Riss in diesem Haus ist, der da schon von Anfang an irgendwie drin ist. Mhm. Bis zur Aufnahme war ich so, ich weiß nicht, ob ich gern zu diesem Moment nochmal zurückgegangen wäre. So, haben sie diesen Riss irgendwie beglichen oder nicht? Oder sozusagen ausgebessert oder gehört der dazu? Jetzt, wo du auch sagst, dass es eigentlich, es ist ja ein wahnsinnig offenes Ende. Versöhnen sie sich oder versöhnen sie sich irgendwie nicht? Haben sie es geschafft? Finde ich es eigentlich gut, dass man da nicht zurückgegangen ist nochmal zum Haus, weil sie es vielleicht auch geschafft haben, sich von diesem Familientrauma irgendwo zu lösen, auch wenn der Film natürlich immer noch in dem Haus spielt, auch wenn es komplett einmal renoviert ist.
Ich wollte gerade sagen, du, was ich meine? Man sieht ja, dass es renoviert ist. Und ich glaube, das ist ja schon ein Schritt. Also Gustav am Ende, da gibt es ja auch eine sehr gute Szene, wo er nochmal in den Raum reinguckt, wo seine Mutter sich erhängt hat und man für eine halbe Sekunde, oh, einem das Herz stehen bleibt, er wird doch jetzt nicht. Und sich dann betrinken geht im Garten draußen und dann ja dann quasi beschließt, ich weiß nicht, verkaufen sie das Haus, renovieren sie es einfach nur und bleiben drin? Das weiß ich gerade nicht mehr, wie das gemeint war.
Ich weiß nicht, weil das Haus, was wir zum Schluss in der Szene sehen, ist ja ein Set, ist ja ein
Ja genau, aber wir sehen ja davor, wie es so total wie so ein 0815 Hotelzimmer renoviert wird. Also dem Haus wird ja auch der Charme genommen so ein bisschen in dieser Szene.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie das Haus jetzt verkauft haben oder so sehr umändern mussten, dass die Erinnerungen daraus weggehen. Aber allein die Szene impliziert ja schon Gustav stellt sich dem Haus sozusagen und er will diese Erinnerung an seine Mutter nicht mehr.
Ja, ich finde, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren, jetzt wo du es sagst, weil auf der einen Seite, ich glaube, es kommt sehr so auf den persönlichen Geschmack auch an. Ich dachte mir auch so, es ist viel zu clean.
Ja,
und
ja.
Es ist so unpersönlich, wir überstreichen irgendwas. So kann man es, glaube ich, lesen. Gleichzeitig hat dieses Haus aber auch viel Wandel ja schon erlebt und es ist ja nicht das erste Mal, dass es renoviert wurde. Und einfach nur so, es bleibt nicht stehen, sondern es geht mit der Zeit, weil das einfach gerade modern und in ist, dieses Millennial Grey Haus so ungefähr. wenn man dem Ganzen einen Namen geben möchte. Und ich glaube eher, dass es dieses, wir gehen mit der Zeit, wir klar überstreichen wir das, aber es ist immer noch das Haus und das, wie glaube ich auch in einem Anfangsmonolog, glaube ich, gesagt wird, dass es eher auf den, und ich glaube, das kam auch mit vor, dass es eher auf die Leute drauf ankommt und die Geräusche, die drinnen stattfinden und gar nicht so sehr, wie es aussieht, was am Ende ja auch irgendwo wahr ist, weil es geht um die Personen und die Geschichten und nicht um das Äußere irgendwo.
Ja, und um zu deiner Frage zurückzukommen, ob sie sich am Ende wirklich versöhnen, ich denke, dass es der Anfang einer Versöhnung sein kann, die Schlussszene, die Blicke, die sie noch austauschen. Es kann in beide Richtungen gehen. Es ist nur ein Moment, in dem sich beide Wege endlich kreuzen, weil sie das ihr Leben lang eigentlich nicht geschafft haben. Und in diesem einen Moment versteht sie, warum er den Film mit ihr machen wollte. Und er sieht, dass sie es versteht. Und das, vielleicht ist das der einzige Moment, den sie in ihrem ganzen Leben haben werden, wo sie wirklich zusammen sind, sozusagen.
Ja, also das, was ich auch gesehen oder meine gesehen zu haben, ist Verständnis füreinander. Zum ersten Mal. Also den Blickwinkel des Vaters zu verstehen und seine Geschichte, aber auch, dass der Sohn seine Tochter irgendwo versteht. Und das irgendwie ist ein Anfang oder kann ein Anfang für eine Versöhnung sein, definitiv. Zwischendrin dachte ich, dass der Film tatsächlich hier und da mal ein bisschen krasser noch wird und anders ausgeht. Ich dachte mir an drei Stellen, dass der Vater jetzt stirbt. Und ich weiß nicht warum, aber das eine Mal war, als sie an dem Strand waren, wo er Rachel Camp so kennengelernt hatte.
Ah, ja, ja, ja.
Und er sich dann nach einer durchzechten Nacht da noch mit der Flasche Shampoos auf die Liege legt. Da war ich so, okay, jetzt schläft er ein, oder? So ein bisschen so. Und dann gab es noch, also die eine, wo er sich so betrinkt, und es gab aber noch eine Szene, wo ich mir dachte, irgendwas ist jetzt noch passiert und da müssen sie jetzt noch irgendwas machen, aber irgendwie.
Ja, aber das ist halt auch, also er und Nora vor allen Dingen haben beide so den Hang zur Selbstzerstörung so ein bisschen, ne? Also auch ihr Lampenfieber, diese Szenen am Anfang, wie impulsiv sie dann zu ihrem Kollegen geht. Und können wir nicht noch kurz einen Hookup machen, bevor wir in 30 Sekunden auf die Bühne müssen? So.
Das war so gut auch. Einfach nur Schlag mich ins Gesicht. Das war so krass, weiß ich nicht, hart, aber doch irgendwie wahr. Also irgendwie weiß sie ja genau, was sie in dem Moment braucht. Ja. Und solche Aufregung in der Form ist schon extrem.
Ja, auch das später dann, also wenn die beiden reden dann noch miteinander bei so einem Picknick und er sagt, dass er sich scheiden lässt und sie fragt dann halb panisch, aber es ist nicht wegen mir? Und dann, nee. Und dann kurze Zeit später will sie ihn küssen, weil sie dann doch Gefühle hat. Also sie weiß überhaupt nicht, wohin mit ihren Gedanken, Gefühlen, wie drückt sie sich aus? Also du merkst so richtig, wie, und das haben sie und der Vater halt gemeinsam. Die können nicht miteinander reden. Und deswegen brauchst du diese eine letzte Szene.
Ja,
genau.
Ja, die habe ich schon wieder fast vergessen, die Storyline, dass der Nora auch sehr geprägt ist von dieser Scheidung ihrer Eltern, was ihre eigenen Beziehungen betrifft. Und da waren sehr interessante Sachen dabei. Und aber auch dieses, dass du ihre Schwester noch so ein bisschen als Anspielpartnerin irgendwie hattest, die ja schon ein besseres Verhältnis zum Vater hat, also die jüngere Schwester. Und ja, auch Nora immer wieder ein bisschen in die Richtung pusht oder auch in eine Situation bringt, dass da eine Konfrontation stattfindet, als sie beispielsweise die Sachen verkauft und dann sie sagt, ja, der kommt erst in ein paar Stunden und dann kommt er 3 Minuten später ins Haus mit Rachel Camp dann. Dann aber auch der Weg dahin, dass Agnes, sie ist ja schon so ein bisschen die Mittlerin, aber erst dann, wenn sie wirklich beide Positionen wirklich richtig versteht. Und das tut sie ja auch erst, wenn sie das Drehbuch irgendwie liest, habe ich das Gefühl.
Ja, wobei, also sie konfrontiert sich ja schon mit dem Thema früher, als sie in das Archiv geht, um herauszufinden, was mit ihrer Großmutter passiert ist.
Also ja.
Also Nora sagt es ihr auch mal, sie hat das Gefühl, sie hat es total, also wie macht sie das nur, das Leben so zu meistern, eine eigene Familie zu haben.
Ja.
Und Nora kriegt es halt null hin. Und, aber stimmt, Agnes ist dann so die Vermittlerin oder die reife Person zwischen den beiden, die durchschaut das Ganze auch am ehesten, würde ich sagen, was da passiert.
Ja, und irgendwie das Bindeglied und die sich aber trotzdem irgendwie nicht auf, ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich auf eine der beiden Seiten schlägt und jetzt irgendwie mit Nora gegen den Vater ist oder mit dem Vater gegen Nora ist, sondern sie hat irgendwie immer versucht sie beide Seiten irgendwo zu verstehen und so ein bisschen, vielleicht nimmt sie auch so ein bisschen die Rolle des Zusehenden irgendwie ein,
das
weil man ja doch einfach, irgendwie möchte, dass die beiden zusammenfinden wieder und ihren Frieden irgendwie finden.
Ja, also einfach auch sie ist so neutral, könnte man sagen, wobei sie schon eher auf der Seite der Schwester ist, weil die beiden sind ja eng zusammen sozusagen, aber ja. Der Film generell stellt sich auf keine Seite. Also klar, am Anfang haben wir ein bisschen wir sehen Gustav als diesen überheblichen Macho-Mann, großer Künstler, großer Regisseur, der aber schon lange nichts mehr gemacht hat und dem du anmerkst, der kämpft auch so ein bisschen damit, dass er endlich wieder einen großen Film machen will oder muss.
Ja.
Aber dann am Ende verstehen wir alle Figuren so sehr, egal wie sie entgleisen, was sie tun, wo wir selbst sagen würden, oh, das war jetzt aber nicht so clever, dass die Figur das getan hat. Aber dieser Film hat so null Agenda einfach. Und das ist so schwierig. Das sieht so vermeintlich einfach aus, dass man, ich schreibe ein Drehbuch, wo einfach alles neutral ist, wo einfach beide Seiten beleuchtet werden. Aber das stimmt ja nicht. Du selbst als Person, als Schreiber hast ja, ich weiß gar nicht, ob Trier den alleine geschrieben hat, ich glaube.
Zusammen mit Eskil Vogt, mit dem er auch The Worst Person in the World geschrieben hat.
Also du hast ja als Person auch immer deine eigenen Vorstellungen oder Urteils auch über deine eigenen Figuren vielleicht. Aber wie sehr der Film das nicht tut, das ist vielleicht fast die größte Stärke des Films, dass du am Ende hast du Lust, eigentlich mit allen Figuren befreundet zu sein. Obwohl die aus so unterschiedlichen, also du könntest dir vorstellen, sich zumindest zu unterhalten mit denen, jetzt nicht befreundet sein, aber weißt du, das
Ja, du hast das Gefühl, dass du sie verstehst, aber auch nicht nur gute, sondern auch schlechte Seiten irgendwo.
Ja, genau.
Also du siehst die Traumata, die Sachen, die sie durchlebt haben, auch wie sehr sie kämpfen und für das einstehen, was sie lieben und was sie wollen und was sie antreibt. Und diese so ausgereifte Charaktere auf die Leinwand zu bringen, ist A, wahnsinnig gut geschrieben und aber halt auch wahnsinnig gut geschauspielert. Also du hast gesagt, Elle Fanning und auch Renate Reinswehr, die wahnsinnig gut spielen. Ich weiß nicht, ob wir die Schauspielerin von Agnes irgendwo schon mal gesehen haben, Inga Ibsdotter. Wen wir aber kennen, ist Stellan Skarsgård, den Gustav Borg spielt, der eigentlich ein großer Hollywood-Schauspieler ist, dem seine Filmografie ist ewig lang. Und ich glaube auch, dass wir ihn dieses Jahr in Dune 3 wiedersehen werden. Bin mir aber unsicher. Er spielt auf jeden Fall in 1 und 2 den Harkonnen-Baron.
Er steht am Ende von Teil 2. Ja.
Okay, gut. Vielleicht in einem Flashback. Gut,
also ich glaube,
gut. Naja. Das kann gut möglich sein. Gut, wieder zurück nach Oslo zu Sentimental Value. Hast du dem noch was hinzuzufügen, was wir eigentlich gesagt haben?
Ich glaube, es spricht Bände, dass wir fast jede Szene gerade nochmal durchgegangen sind. Der Film, also egal wo man hingeht in diesem Film, es funktioniert. Ich hatte kein Gefühl von irgendeiner Lücke oder irgendwas, was unstimmig war. Und das hat mich wirklich emotional richtig berührt. Also mit so einem Gefühl aus dem Kino zu gehen, nach Hause zu gehen und uff. Also natürlich, der Film ist gleichzeitig schwere und leichte Kost oder schöne Kost, sage ich mal, weil es sind ein Haufen depressiver Menschen, die versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen, aber das ist halt das echte Leben. Also ich fand es wirklich richtig gut.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also für mich ist das ein perfekter Film, 10 von 10. Vielleicht minimale Abzüge in der B-Note, wo ich aber auch minimals Kritik noch habe. Ich weiß nicht, ob ich den, beziehungsweise ich fand den, die Szene, die Elle Fanning beziehungsweise Rachel Camp in den Proben geschauspielert hat, viel emotionaler in der Art und Weise, wie sie es gespielt hat, als dass Nora das am Ende vorträgt. Und das ist aber, glaube ich, am Ende auch einfach nur persönlicher Geschmack, beziehungsweise vielleicht auch, dass wir so ein, dieses, dass Elle Fanning das halt auch eher als ein bisschen amerikanische Overacting wahrscheinlich drin hatte und ein bisschen mehr auf die Tränendrüse noch gedrückt hatte. Aber ansonsten ist dieser Film wirklich eine 10 von 10 und man sollte ihn gesehen haben und vielleicht schaffen wir es ja bis zum nächsten Joachim Trier-Film, die anderen Filme von ihm von unserer Watchliste abzuhaken. Der Ansporn ist jetzt auf jeden Fall da und vielleicht ein Ticken größer geworden. Dann soll es das für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
Ein sentimentales Wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?